diesen dritten Fastentag, da kommen wir dann schon jetzt oder dann bald alle auf eine ganz ähnliche Ebene, wo der Körper dieses neue Konzept Fasten angenommen hat und sehr sinnvolle Prozesse einleitet in unserem Sinn. Bei vielen ist es auch schon der Fall. Und dann ist es eine wirklich sehr, sehr schöne Situation eigentlich. Eine Einladung im Augenblick zu sein, hier und jetzt. Hier sind so viele besungenen, ganze Bücher drüber geschrieben worden. Kraft des Jetzt, ja toll. Wir machen das freiwillig, mehr oder weniger freiwillig. Manchmal sind ja auch schon Krankheitsbilder dahinter, die uns doch ein Stück nötigen. Die meisten Menschen machen es nicht, kümmern sich wenig um das Hier und Jetzt, verbringen ihr Leben, wie wir ja auch die meiste Zeit, statt entspannt im Hier und Jetzt, verkrampft im Wenn und Aber. Das Ergebnis davon ist dann eigentlich überall das Gleiche. So wie auch es überall das Gleiche ist, dass eigentlich alle Religionen und Weisheitslehren uns einladen, in dieses Hier und Jetzt einzutauchen. Wir nehmen jetzt hier die Zen-Methode aus Japan, Zazen. Aber wir haben natürlich diese Aufforderung auch im Christlichen, in diesem Satz, sehen die Vögel, die sind, sie säen nicht und sie ernten nicht und sie leben doch. Ich will uns auch sagen, wir sollten uns gar nicht so viel sorgen für die Zukunft. Wir werden schon erhalten. Aber das wird im Christlichen so ignoriert wie heute auch immer mehr im Östlichen. Dieses Ergebnis ist dann eine Zwangsbelehrung, die ja immer einsetzt, wenn man sich gegen das Schicksal, das große Muster vergeht. Nur die Frage ist, ob wir das erkennen. Aber wenn man sich ein bisschen bemüht, kann man das überall erkennen. Fällt ja auf, also mir fällt es natürlich auf, dass in der ersten Lebenshälfte viele Menschen unter akuten Krankheitsbildern leiden und wenige unter chronischen. Und in der zweiten Lebenshälfte dreht sich es eigentlich um. Wir haben ganz viele chronische Krankheitsbilder. Auch noch akute, aber viel mehr chronische. Das Gemeinsame von diesen chronischen Krankheitsbildern ist, dass sie einen eben, weil sie dem Kronos, diesem Gott der Zeit, unterstehen, über lange Zeit festhalten und unter Umständen auch gar nicht mehr loslassen. Kronos ist ja natürlich auch das Prinzip, dem dieses Seminar hier am meisten entspricht, Kronos Saturn. Ein Mensch, der chronisch depressiv ist, der ist im Hier und Jetzt. Auf eine ganz scheußliche Art. So wie ich auch irgendwie scheußlich klinge. Das habe ich schon sehr weit erlebt. Vielleicht ein bisschen runterreden, genau. So ist es, glaube ich, viel besser, oder? Kann man es hinten noch hören? Marco, muss man zeigen? Kannst du hören? Gut. Es ist fast zynisch, wenn wir einem Depressiven sagen, ah, es wird schon wieder werden, denken Sie mal, Weihnachten oder genau das Gleiche wie mit der Zukunft, ist auch mit der Vergangenheit zynisch. Wenn man sagt, aber letztes Jahr war es doch noch ganz schön Weihnachten, der ist jetzt depressiv und er hat jetzt keine Hoffnung und glaubt jetzt, es nicht mehr schaffen zu können. Das Gleiche ist bei einem chronischen Schmerzpatienten. Es ist auch zynisch, denen zu sagen, wird schon wieder werden. Ich habe ja keinen Schmerz. Wenn ich ihm dann sowas sage, kommt das nicht gut an. Der hat jetzt seinen Schmerz. Und der hat seinen Schmerz eben chronisch da. Und das zwingt ihn, auf eine schreckliche Weise aus unserer Wertung heraus, aus einer anderen Sicht natürlich, doch sehr deutlich ins Hier und Jetzt. Der Rheumatiker, den brauchen wir nicht sagen, aber früher war es doch schön. Ja, war es, aber das ist ja wirklich unpassend. Jetzt tut es weh und an so vielen Gelenken. Und wenn er sich ein bisschen informiert hat, weiß er auch, und es tut weiter weh. Und das bringt ihn in verblüffender Weise ins Hier und Jetzt. Der Schmerz schafft es dann schon. Das Unwohlsein schafft es dann schon. Die Missstimmung, die chronische. Da könnte man die anderen chronischen Krankheitsbilder auch noch reinbringen. Die Blutung nicht mehr glatt. Das ist dann eben ständig, chronisch, ganz behindert. Also wir lassen uns einfach zwingen in diesen Augenblick. Und chronische Krankheiten sind ein Ausdruck davon. Man kann das sehr negativ werten natürlich, das wird bei uns ja auch sehr negativ gewertet. Aber manchmal, muss ich direkt gestehen, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es auch was Schönes hat, was Stimmiges, was Rundes, diese wirklich unendlich vielen Möglichkeiten, die das Schicksal hat, uns dazu zu bringen, wo wir hin müssen. Und was wir auch erkennen könnten, dass wir dahin müssen. Und wenn man nur so ein bisschen tiefer eindringt in so einzelne Krankheitsbilder, der Depressive, der hat ja Schlafstörungen in der Regel. Das heißt natürlich, er ist mehr wach am Tag, weil er nicht schlafen kann. Also er hat statt 16 Stunden 20 Stunden Zeit. Und Zeit hat er wofür? Naja, sich mit der Sinnlosigkeit seines Lebens meistens auseinanderzusetzen. Der Aussichtslosigkeit. Der findet keinen Inhalt mehr in seinem Leben. Ist ja auch irgendwie sehr deutlich, wie es dazu kommt. Und wir halten einfach nicht mehr inne, kaum noch. Und wer nicht innehält, erhält auch keinen Inhalt. Verliert auch den inneren Halt. Und dann geht es eben in diese Richtung der Haltlosigkeit, der Sinnlosigkeit, der Selbstmordgedanken. Und was macht er dann? Dann beschäftigt er sich 20 Stunden am Tag auf der primitivsten denkbaren Ebene, aber immerhin doch mit seinem Thema, dem Sterben. Statt das jetzt philosophisch anspruchsvoll oder religiös zu machen, geht es dann auf diese Ebene, Gift oder Gas, Strick oder Kugel, schrecklich. Er beschäftigt sich 20 Stunden am Tag mit seinem Thema und er kann sie nicht umbringen. Warum? Weil das Schicksal ihm auch noch eine Antriebsstörung dazu serviert. Eine Antriebshemmung. Der macht ja nichts, der Depressive. Also kann er sich in der Depression auch gar nicht umbringen. Das passiert erst im Aufstieg aus dieser Phase heraus. Also wenn man will, kann man dahinter auch so wirklich ein Muster sehen und eine große Konsequenz. Da bekommt jemand für sein Thema, das er lang genug ignoriert hat, nicht nur die normale Zeit, sondern viel mehr Zeit. Und es wird ihm auch noch in einer Weise geholfen, dass er sich nichts antut. Das können wir ja bei vielen Krankheitsbildern finden. Also da ist ein großer Zwang in den Augenblick. Und wir haben diese wundervolle Gelegenheit hier, dass wir das freiwillig tun. Das heißt, wir brauchen nicht warten, bis chronische Krankheiten uns zwingen dazu. Einige wollen ja auch wieder raus aus chronischen Krankheiten, sind ja auch deswegen hier. Das ist eigentlich so der Grundgedanke auch einer Vorbeugung. Wir beugen uns dieser Notwendigkeit, im Augenblick anzukommen, freiwillig und vorher, bevor das Schicksal uns beugt. Das tun wir auf vielen Ebenen. Wir werden auf vielen Ebenen dazu heute gezwungen, obwohl wir das meistens schon nicht erkennen. Und dann ziemlich zetern gegen diese Schicksalsmacht, die uns dahin bringen will. Aber wenn man den Willen dazu hat, kann man das natürlich auf sehr, sehr vielen Ebenen erkennen. Diesen Zwang in den Augenblick hinein. Meistens kennen wir es nur aus dieser lamentierenden Haltung heraus. Ja, die Beziehungen halten nicht mehr so, ist alles nicht mehr so wie früher. Schreckliche Zeiten. Kann man so sehen. Natürlich gab es früher die Sippe, die Großfamilie. Dann gab es noch große Familien, dann gab es Kleinfamilien. Dann gab es mal die Einkindfamilie als Modell. Dann gab es schon die Keinkindfamilie, Dings, Double Income, No Kids. Dann gab es gar keine, oder heute ist die Mehrheit schon gar nicht mehr in Familien untergebracht, sind die Singles. Die Steigerung des Singles ist dann der One-Night-Stand. Müssen sich fragen, ob es überhaupt noch Beziehung ist. Darüber kann man klagen, weil es natürlich auch Probleme bringt und für eine Gesellschaft schwierig ist. Auch für die Einzelnen schwierig wird, wenn zum Beispiel Krankheit dazukommt. Wenn man jung, fit ist und was zu bieten hat, ist es ja nicht eine große Problematik. Aber wenn man nur mal richtig Grippe hätte, da kann man ja schon mal anrufen. Sagen, du erinnerst dich noch an unseren One-Night-Stand vor 3 Wochen. Jetzt wäre ich krank und bräuchte Pflege. Könnt's kommen. Aber so wie die heutige Zeit gestern ist, würde sie sagen, vorausgesetzt die Performance war gut. Du, pflegen nicht, aber wenn du wieder fit bist, melde dich wieder. Das ist der momentane Stil. Und darüber schreiben viele und lamentieren eben sehr. Man weiß nicht richtig, wo kommt es denn her? Wieso sind denn die Leute so? Bei der Partnerschaft kann man auch niemanden anklagen. Kommt ja erschwerend dazu, weil wer ist schon schuld an sowas? Auf der Berufsebene haben wir ja genau das Gleiche. Aber da klagen wir natürlich die Unternehmer an, weil die sich ja sowieso immer anbieten zum Projizieren, für die, die nichts unternehmen. Also früher war das natürlich schön alles. Da waren wir, also ganz früher war es nicht so schön, da waren wir Leibeigen, das war nicht so gut. Aber dann irgendwie hat sich das so entwickelt, dass man Lebensarbeitsstellen hatte. Da hat man bei Siemens gelernt und dann war man Siemens ein Leben lang. So, die Japaner das so schön sagen, wenn man den fragt, was sind sie denn, was bist du denn? Dann sagt er unter Umständen Toyota. Das ist jetzt, das ist er jetzt. Der sagt gar nicht mehr Ingenieur. Also, aber das löst sich jetzt auch auf. Diese Lebensarbeitsstellen, die werden weniger und diese Strukturen zerfallen und es geht immer mehr in Richtung Zeitarbeit. Und die Vorbilder, die dann auch hingestellt werden vor uns, Holland oder USA, da leben viele Leute von Zeitarbeit. Und das hat dann ziemlich negative Auswirkungen. Wenn die Zeitarbeitsabstände immer kürzer werden, dann bauen die natürlich keine Beziehungen mehr auf in der Arbeitswelt untereinander. Und da müssen diese flexibler werden, eigentlich ein schönes Wort, wird dann aber natürlich so aus einer gewerkschaftlichen Perspektive schrecklich empfunden. Die müssen rumfahren zu ihrer Arbeit und verdienen dann auch nicht mehr viel. Und jetzt diese Working Poor, die viel arbeiten, aber nichts mehr verdienen dabei. Das ist ein großes Klagen. Und eben die Firmen seien schuld, die Unternehmer sind schuld, das kennen wir, glaube ich, nachgerade. Das ist aber genau das gleiche Phänomen wie in der Beziehungsebene, wo wir keine Schuldigen finden. Wir werden in den Augenblick hineingezwungen, jetzt hier zu sein. Wäre ein schöner Hinweis für die Zeitarbeiter. Das kann man auch auf einer ganz schönen Ebene auch machen. Das muss ja alles, was so negativ beleumundet ist, auch eine lichte Seite haben. So wie alles sehr Schöne auch eine Schattenseite hat. Kann ja sehr schön Zeitarbeit machen. Dann müsste man das in jedem Moment sehr wach machen und sehr gut machen, weil sonst wird man nicht mehr engagiert. Das wäre die schöne Seite davon. Wir machen, also Herr Klein und ich machen nur Zeitarbeit. Wir lassen uns nur für kurze Zeit engagieren. Tageweise, abendeweise, mal eine Woche, das ist aber schon das Maximum. Dann, allerdings muss man dann schon das so machen, dass die wieder Lust haben, einen nochmal zu engagieren. Oder dann wiederkommen dazu. Und das ist schon ein vergleichsweise unsicheres Leben. Es gibt natürlich Leute, die aus diesem Prinzip wirklich auch viel machen. Ich kenne ein paar so Spezialisten, die da wirklich enorm vom Profitieren auch, dass sie in möglichst kurzer Zeit sehr viel schaffen, da sehr viel für verdienen. Diese sehr uranische Computerbranche hat das umgedreht, dieses Spiel. Da kriegen Leute sehr viel Geld, dass sie in möglichst kurzer Zeit die Systeme wieder zum Laufen kriegen. Nach dem Zusammenbrechen. Also man könnte dem natürlich immer was Positives abgewinnen, auch in der Partnerschaft. Wenn es denn nur noch One-Night-Stands sind, dann braucht man nichts mehr zu schlucken. Dann muss es wirklich ein tolles Liebesfest sein. Ansonsten wird es nicht wiederholt. Warum sollte man? Also man könnte natürlich so wundervolle Liebesfeste aus dieser Erkenntnis heraus feiern, dass man immer wieder eingeladen wird. Dann würde daraus wieder so etwas wie Beziehung früheren Sinn. Da hatte ich noch vergessen, die Lebensabschnittspartner zu erwähnen. Das ist ja auch schon so eine ursprünglich mal relativ lächerlich dargestellte Bezeichnung, aber inzwischen ist es etwas Gängiges. Die Jungen, die heute mit 80% Scheidungsrate rechnen müssen, die erwarten sich im Wesentlichen, wenn sie intelligent sind, gar nicht so viel anderes. Also wir wären auch in diesen Situationen gezwungen, im Augenblick zu leben. Und dann könnten daraus sehr viele wunderschöne Augenblicke werden. Warum erzähle ich das so ausführlich? Wir könnten das hier in unserer Spielwiese, die wir hier so in Schwarz inszenieren, natürlich auch nutzen. Und könnten aus diesen 8 Sitzungen am Tag, wo wir ja doch ziemlich gezwungen sind und uns zwingen, in den Augenblick einzutauchen, natürlich noch mehr machen. Der springende Punkt wäre ja, dass auch die Zeiten dazwischen im Augenblick stattfinden. Beim Tai Chi wird es sicherlich auch noch am ehesten deutlich. Aber auch beim Tee, wo wir da sitzen und das, was wir sonst immer machen, alles niederquatschen, geht jetzt nicht. Aber auch die anspruchsvollen Gespräche, die Mehrheit wahrscheinlich führt, geht jetzt nicht. Wir trinken Tee. Das ist ja schon eine Form von Teezeremonie. Und die Einladung wäre natürlich, in den Augenblick einzutauchen. Auch dabei. Aber natürlich eigentlich auch schon auf dem Weg zum Tee. Und diesen meist kurzen Wegen dazwischen. Wann immer wir in den Augenblick kommen, ist es eine gute Gelegenheit, wirklich sich zu erleben und in einem Sinne Vorbeugung zu betreiben, wie wir es vielleicht im ersten Blick gar nicht durchschauen. Wir werden im Augenblick landen. Da ist es so sicher, wie sonst weniges. Aber wir können natürlich uns vorher schon mit ihm bekannt machen. Dann braucht man nicht Angst haben vor dem Pensionsschock, der Rentendepression, dem leeren Nest-Syndrom, dem Häusle-Bauer-Syndrom und all diesen Syndromen, mit denen Mediziner, die sich ja mit diesen oberflächlichen Beschreibungen zufrieden geben, dann die Depressionen gegen in der späteren Phase der zweiten Lebenshälfte beschreiben. Braucht man nicht. Also diese Einladung, in den Augenblick zu kommen, besteht ständig. Und die besteht generell im Leben für alle Menschen. Es gibt die, die es eher freiwillig tun und die, die sich nötigen lassen. Und diese zwei Gruppen könnte man generell Menschen auch unterscheiden, einteilen. In dieser Woche hier gehören wir jedenfalls zu denen, die es freiwillig tun, die sich beugen, mehrfach am Tag. Auch das wäre natürlich nur sinnvoll aus dieser Bewusstheit heraus. Sich routinemäßig vor einer Teetasse zu verbeugen, ist idiotisch. Sich routinemäßig vor einem Raum zu verbeugen, auch. Aber es als Gelegenheit zu sehen, wenn man eine Schwelle übertritt, einen Moment der Bewusstheit zu haben, da ist man plötzlich bei einem Schwellenritual. Und das ist absolut nicht überflüssig, sondern sehr sinnvoll. Und so könnten wir natürlich viele kleine Aspekte mit Bewusstheit füllen. Achtsamkeit, die uns in diesen Augenblick führt. Wir müssen es nur probieren. Ich habe das vor Jahren mal, da habe ich so eine Art von Segen gelernt in Indien, Diksha. Und naja, dann merken, aha, jetzt kriegen wir wieder mal, wie es schon beim Reiki war, eine Geschichte, die es bei uns in der christlichen Tradition gratis gibt, für einen Haufen Geld verkauft. Aber ist auch wichtig für die meisten Menschen im Westen, die brauchen das. Wenn sie dann $5.000 bezahlt haben für die Erlaubnis, sich den Segen zu holen täglich, dann machen die das auch. Wenn man das nur irgendwo nachliest oder in der Messe sieht, dann macht man das ja nicht nach. Und es war beim Reiki auch so, da haben manche $20.000 bezahlt für den dritten Grad. Naja, es läuft darauf hinaus, die Hand auflegen zu dürfen, Energien zu schicken. Das können wir natürlich auch in unserer Tradition nachlesen. Und manchmal brauchen wir diesen Umweg. Aber wenn man jetzt sein Leben morgens und abends segnet und sich Diksha gibt oder den Leben in der Umgebung, dann geschieht da wenig. Das reicht auch nicht. Das sind dann insgesamt 10 Minuten von so vielen Stunden. Aber man könnte das natürlich ständig auch mit einbeziehen. Das hat mir sehr genutzt, wenn ich mir zum Laptop hinsetze, was ich ja oft tue, einfach diese Diksha-Energie mal kommen zu lassen, bis ich sie in den Fingern spüre. Dann anzufangen. Schreibt sich irgendwie anders. Und da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten auch dazu. Wenn es dann gelingt, in den Augenblick einzutauchen, und das ist beim Schreiben am Laptop viel, viel schwieriger als beim Sitzen zum Beispiel oder beim Tai Chi, beim Tee trinken. Wenn es geschieht, ist es natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Energie zu schöpfen, zu regenerieren, alles sehr viel leichter zu machen. Es gibt auch eine andere Stimmung. Gestern hatte ich ja so eine eigenartige Situation beim Sitzen. Vertropfte meine Nase. Die Tropfen habe ich in den Händen aufgefangen. Das war ja irgendwie auch eine Form von Meditation. Dann läuft so ein Tropfen raus aus der Nase, läuft dann so den Nasensteg entlang. Und hier habe ich die Lippe ein bisschen vorgeschoben, dann kann er schön runterstürzen, dann kann er da unten wieder auffangen und am Ende abtrocknen. Kann man genauso machen wie dieses ganze Theater des Aufstandes, was wir normal machen. Ich dazwischen auch gemacht. Dann hatte ich aber eine sehr schöne Meditation. Ich konnte das so beobachten aus einer ganz anderen Ebene. Hier ist der Tropf, ist dann völlig gleichgültig. Ganz in Ordnung. Analysiert oder unanalysiert, einfach in Ordnung. Darf sein, gleichgültig. Hat mir danach auch nichts mehr ausgemacht. Also auch wenn es ein bisschen schwierig ist, geht es so. Es geht sogar beim Zahnarzt, kann ich Ihnen sagen. Der Zahnarzt ist da oft ganz mit Nerven runter, weil er solche Arbeiten ohne Spritze nicht machen will. Aber wenn es einem gelingt, auf diese Ebene zu gehen, in den Augenblick rein, dann bohrt da oben ein Zahnarzt und man kann sogar wahrnehmen, dass das wehtut. Aber es ist egal, gleichgültig. Kleine Alltagsvorteile, könnt ihr noch einige aufzählen. Geht es natürlich nicht drum. Aber immerhin, sie sind dann schön, weil sie uns auf den Weg zeigen, es geht. Da ändert sich was. Also fühlen sie sich ständig eingeladen. Den Augenblick. Nicht nur hier beim Sitzen, auch sogar wenn man was wehtut. Das wird ja immer wieder sein. Es gibt so eine ganz schöne Übung des Körperfühlens. Und nach dem dritten Tag kann man es einfach wirklich sein lassen. Es hat seinen Sinn. Wir müssen ihn hier in diesem Muster nicht verstehen, aber wir können ihn einfach wahrnehmen. Dann drückt es halt da jetzt. Oder es zwickt oder brennt. Oder macht irgendwas. Und wenn man dabei bleibt, entspannt sich die Situation. Ja, nicht kämpfen. So, das darf nicht sein. Ich muss doch den Atem zählen. Wenn jetzt der Schmerz sich meldet, das ist ja immer ein Hilferuf, na, dann hören wir halt einmal dorthin. Horchen mal, was er genau sagt. Ohne es zu analysieren, wir nehmen ihn einfach nur wahr in seiner Qualität. wieder ganz verschieden sein kann. Und in dieser Qualität bleiben wir an dem Moment, denen es von uns möchte. Da werden Sie sogar sehen, wie solche Verspannungsschmerzen, Nacken, Rückenbereich, Schultern, wie die weniger werden. Verspannung im Brustkorbbereich, die von dann doch verkrampften Atem kommen. Die werden sich häufig lösen bei dieser Taktik. Das kennen manche, wenn sie grenzwertiges Zahnweh haben und sie geben dem keine Aufmerksamkeit, weil sie jetzt kein Zahnweh wollen, noch gar Lust auf Zahnarzt haben. Und dann kommt aber eine Situation, sie fahren 4 Wochen Kreuzfahrt und denken sich, oh wow, das möchte ich aber nicht, dass die Kreuzfahrt vom Zahn blockiert wird. Und jetzt gehen sie dann zum Zahnarzt. Und dann sitzen sie auf seinem Sessel und der hat ihn noch nicht runtergelassen. Da ist das Zahnweh einfach weg. Warum? Weil es jetzt die Zuwendung bekommt, die es immer wollte. Wenn es nicht ein dramatischer Zahnprozess ist, wird er verschwinden. Und der Zahnarzt wird ihn dann doch finden. Da ist schon irgendetwas da, aber erstmal hilft Aufmerksamkeit und entspannt die Grundsituation. Das ist auch eine sozusagen anfängliche Form des Eintretens in das Hier und Jetzt. Da haben wir so hier einfach verschiedene Abstufungen davon. Am deutlichsten ist es hier in unserem Saal, vor dem wir uns verbeugen, weil wir da Befreiung finden könnten von diesem ganzen Theater. Zweithäufigsten ist, am zweitherausforderndsten ist es im Teeraum. Auch da wäre das möglich, deswegen gibt es ja eine Teezeremonie. Die ist ja nicht geschaffen, um möglichst viel Zeit beim Teetrinken zu verbrauchen, sondern um sich Zeit zu schenken. Es ist heute wahrscheinlich eines der wertvollsten Geschenke. Und das haben Sie sich eh schon gemacht. Sie haben sich 9, 10 Tage Zeit geschenkt. Und in dieser Zeit geht es jetzt darum, sich diese besondere Qualität des Augenblicks zu schenken. Diese Einladung besteht immer. Und jetzt ist dann wieder Tai Chi dran, eine weitere Chance in dieser Richtung. Wir bräuchten den leeren Saal. Und immer wenn ich rede, wissen Sie ja jetzt schon, ist die Gruppe 1 dran, der Einlauf, und Gruppe 2 hat erstmal Pause und kommt danach, hat trotzdem Einlauf.